Es gibt in Internetforen und Social-Media-Kanälen Beispiele dafür, in denen echte extreme Männlichkeitsbilder gepflegt werden, Sexismus und männliche Überlegenheitsstrategien, der sogenannten Manosphere. Die Universität Zürich ist in Zusammenarbeit mit Männer.ch, dem Dachverband Schweizer Männer- und Väterorganisationen, der Frage nachgegangen, was die Schweizer Bevölkerung unter Männlichkeit versteht. Dafür wurde eine repräsentative Stichprobe von über 6000 Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren schweizweit über ihre Männlichkeits- und geschlechtsbezogenen Einstellungen und deren Zusammenhang mit Ansichten zu Familie, Partnerschaft, Sexualität und Gewalterfahrungen befragt. Es ist das erste Mal, dass solche Daten für die Schweiz vorliegen und wissenschaftlich ausgewertet wurden. Und was hat man dabei herausgefunden? Nun, es gibt einen Alters- und einen Geschlechtsbefund. In der Gruppe der 18- bis 24-jährigen Männer sind die Werte am höchsten bei Einstellungen, die einem restriktiv dominanten Männlichkeitsbild zuzuordnen sind. Und die Hälfte von ihnen ist besorgt darüber, dass richtige Männer, wie es so schön heißt, immer mehr an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Im Gegensatz dazu vertreten junge Frauen wesentlich häufiger egalitäre und offene Geschlechtervorstellungen, was zu einer deutlichen Kluft zwischen den Geschlechtern führt. Auch wenn sich die Einstellungen bei älteren Männern und Frauen zunehmend angleichen, liegen die Werte der weiblichen Befragten in jedem Alter durchgehend tiefer. Und für dieses Einstellungsmuster, das unterschiedliche restriktive Auffassungen von Männlichkeit und Geschlechterbeziehungen bündelt, haben die Forschenden den Faktor M eingeführt. Er steht, wie der Studienleiter Denis Ribot dargestellt hat, ich zitiere ihn, für eine Haltung, die echte Männlichkeit bedroht sieht, verbunden mit männlichen Überlegenheitsansprüchen, Gewaltbereitschaft, Frauenfeindlichkeit, der Verachtung sexueller Minderheiten und der Ablehnung von Gleichstellung. Zitat Ende. Ribot ist Kriminologe und Soziologe am Jacobs Center for Productive Youth Development der Universität Zürich. Und für ihn ist an diesen Forschungen eine neue Erkenntnis herausgekommen, dass, ich zitiere ihn noch einmal, all diese Einstellungen eng zusammenhängen und sich auf eine einzige gemeinsame Grundhaltung zurückführen lassen. Zitat Ende. Insgesamt werden 20% der befragten Männer und 7% der Frauen zur Gruppe mit hohem Faktor M-Werten gezählt. Sie gelten als besonders anfällig für problematisches oder gewalttätiges Verhalten. In der jüngsten Gruppe ist der Faktor M weit verbreitet. Fast jeder dritte Mann zwischen 18 und 24 Jahren, nämlich 31%, gehört zur Gruppe mit den höchsten Werten. Und in der Deutschschweiz ist der Faktor M stärker ausgeprägt als in der west- und italienischsprachigen Schweiz. In Agglomerations- und ländlichen Gemeinden tritt er häufiger auf als in Kernstädten. Demzufolge wirkt sich ein hoher Faktor M-Wert in einer Reihe von Denk- und Verhaltensmustern aus. Hohe Faktor M-Werte gehen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit einher, traditionelle Arbeitsteilungen innerhalb von Familie und Partnerschaft zu leben. Frauen übernehmen häufiger den größeren Teil der Care-Arbeit, während Männer deutlich öfter als Alleinverdiener fungieren. Solche Männer schreiben Vätern zudem häufiger eine ganz andere Erziehungsrolle zu als den Müttern. Und Jungen müssen in ihren Augen ganz anders erzogen werden als Mädchen. Autoritäres Verhalten und Gewalt in der Kindererziehung werden von diesen Männern als legitim angesehen. Hohe Faktor M-Werte gehen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit einher, in der Partnerschaft Gewalt auszuüben oder zu erleiden. Laut Denis Ribot erweist sich, ich zitiere noch einmal, Faktor M als konsistenter Risikofaktor in Gewalt in der Partnerschaft, und zwar in beide Richtungen und bei beiden Geschlechtern. Sowohl Männer als auch Frauen mit hohen Faktor M-Werten berichten häufiger davon, in der Partnerschaft Gewalt ausgeübt, aber auch erlebt zu haben. Das ist kein Widerspruch. Wer in Beziehungen männliche Dominanzansprüche, Geringschätzung von Frauen und Kontrollverhalten als normal einordnet, hat ein höheres Risiko, auf beiden Seiten dieser Dynamik zu stehen. Zitat Ende. Überraschend war allerdings das Ergebnis, dass bei der in der Studie gemessenen niederschwelligen körperlichen Gewalt in der Partnerschaft, Ohrfeigen, Stoßen, Dinge anwerfen, Männer deutlich häufiger von Gewalterfahrungen berichten als Frauen. Das widerspricht klar anderen Datenquellen und Studien. Daraus ist nämlich bekannt, dass Frauen wesentlich häufiger schwere bis hin zu tödlicher Partnerschaftsgewalt erfahren. Aufgrund der Macht- und Kräfteverhältnisse erleben sie Gewalt anders und mit gravierenden Folgen. Sie sind auch weit häufiger von extrem kontrollierender Dominanz betroffen. Männer mit hohen Faktor-M-Werten berichten schließlich häufiger von fehlendem partnerschaftlichen Sex, von Konsum, von Hardcore-Pornografie und häufigerer Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen. Und schließlich hat die Studie gezeigt, dass Menschen mit vielfältiger Bildungs- und Berufsperspektive restriktiven Männlichkeitsnormen seltener zustimmen. Deshalb wird für Präventionsansätze plädiert, die soziale Integration, Chancengleichheit und Reflexion über Geschlechterverständnis miteinander verbinden, insbesondere bei jungen Männern in schwierigen Lebenslagen. Ich knüpfe noch einmal an die gerade erwähnte Studie der Universität Zürich. Nur einen Tag nämlich, bevor ich von dieser Studie gelesen hatte, hatte ich über eine Studie der Universität Osnabrück gelesen. Und in dieser gehen die Forschenden der Frage nach, was insbesondere junge Männer an der sogenannten Manosphere fasziniert. Also diesem losen digitalen Netzwerk aus Internetforen, Blogs und Social-Media-Accounts, das sich intensiv mit Männlichkeit auseinandersetzt und oft frauenfeindliche oder verschwörungstheoretische Inhalte verbreitet. Dieser Frage gehen dort die Psychologieprofessorin Christin Anderson und der Politikprofessor De Juan nach. Dabei befassen sie sich insbesondere mit den Verbindungen der Manosphere zu rechtsextremen Parteien und Gruppierungen. Allgemein würden Forschende seit Jahren einen deutlichen gesellschaftlichen Trend beobachten, sagt Professor Anderson. Junge Männer bewegen sich politisch zunehmend nach rechts, während sich die Einstellungen junger Frauen deutlich weniger verändert haben. Und wörtlich sagt sie, früher galt die Regel, dass eher ältere Männer konservativ wählen, heute erleben wir eine starke Verschiebung bei jungen Männern. Das sehen wir sowohl in Europa als auch in den USA. Und weiter sagt sie, uns interessiert, wie Online-Communities jungen Männern Erklärungen für ihre Frustrationen liefern, wer angeblich schuld ist, worauf sich ihre Wut richten soll und wie rechte Parteien das politisch nutzen. Zitat Ende. Tatsächlich gäbe es viele ideologische Überschneidungen zwischen den Manfluencern und rechtspopulistischer Programmatik, sagt Professor Alexander De Juan. Manfluencer, wörtlich zitiert, übernehmen die Rekrutierungsarbeit. Sie vermitteln das Gefühl einer männlichen kollektiven Identität und einer gemeinsamen Benachteiligung. Rechtsradikale Akteure greifen das auf und verknüpfen es mit ihrer eigenen politischen Agenda. Zitat Ende. Um diese Mechanismen genauer zu untersuchen, wollen die beiden Forschenden eine Umfrage unter jungen deutschen Männern durchführen. Teilnehmern der Studie werden kurze Videos gezeigt, die typische Inhalte der Manosphere wiedergeben. Zudem sollen ihnen verschiedene Formen von Gegenbotschaften gezeigt werden, die darauf abzielen, die mobilisierende Wirkung der Videos abzuschwächen. Professor De Juan erläutert, wir wollen zum einen wissen, wie sehr junge Männer auf diese Inhalte anspringen und zum anderen, welche Arten von Gegenframing tatsächlich dagegen wirken. Zitat Ende. Und noch eine kurze dritte Meldung zum Thema Manosphere. Am 13. Mai nämlich ist im Saarland vom dortigen Wirtschaftsministerium der Hauptpreis für Journalismus in der Kategorie Video und Multimedia vergeben worden für den Beitrag »Der toxische Sog der Manosphere«. Dieser Beitrag ist online erschienen am 4. Dezember 2025 im Schweizer Radio und Fernsehen. Und die Jury, die zu entscheiden hatte, hat das wie folgt begründet. Ich zitiere. Der visuell aufwendig gestaltete Online-Beitrag von Julian Schmidtli, Pascal Albisser, Keto Schumacher und Marina Kunz zeigen eindrücklich, wie schnell Jugendliche auf TikTok in der sogenannten Manosphere landen können. Einer Social-Media-Subkultur, die von toxischer Männlichkeit, Frauenfeindlichkeit und Selbsthass geprägt ist. Der Artikel verdeutlicht, bereits nach durchschnittlich 5 Minuten Scrollen stieß das Team mit seinen präparierten Test-Accounts auf eine erste toxische Inhalte aus diesem Umfeld. Eine brandgefährliche Entwicklung mit messbaren Auswirkungen auf die psychische Gesundheit junger Männer, wie die Autoren anhand einer Studie belegen. Der Beitrag beleuchtet verschiedene Facetten des Problems und entwickelt durch seine multimediale Aufmachung mit anschaulichen Grafiken, eingebundenen Videos und Illustrationen selbst eine regelrechte Sogwirkung, der man sich bis zum Ende kaum entziehen kann. Gerade im Kontext aktueller Debatten über mögliche Social-Media-Verbote für Jugendliche ein hochrelevanter und aufschlussreicher Beitrag. Zitat Ende aus dieser Bewertung der Kommission, die diesen Beitrag als preiswürdig ausgezeichnet hat. Und wer sich diesen Beitrag einmal selbst anschauen möchte, der Link findet sich dann in unserer Mediathek.